Die große Krisis.
Hallo, herzlich willkommen bei Die große Krisis. Wir sind ein neuer Podcast und neben mir sitzt mein guter Freund und Kommilitone Lasse. Was machst du hier?
Naja, nachdem wir jetzt 15 Minuten lang darüber diskutiert haben, wie wir mit dem Podcast starten, haben wir uns jetzt doch entschieden, einfach ganz klassisch anzufangen und uns vielleicht erst einmal vorzustellen. Mein Name ist Lasse, ich studiere in Leipzig evangelische Theologie, sowie auch mein Kommilitone und guter Freund Augustinus. Und wir kamen spontan auf die Idee, oder vielleicht auch nicht ganz so spontan, dass wir einen Podcast starten.
Ja, und dann habe ich Equipment gekauft und jetzt machen wir einen Podcast und die Frage ist natürlich, worum geht's? Und wir beide studieren evangelische Theologie, wie du schon gesagt hast, sind also Christen und sind aber gleichzeitig beide in eher Kontexten unterwegs, die atheistisch geprägt sind.
Oder säkular,
besser. Oder säkular. Und dachten uns, vielleicht ist es ja mal ganz gut, einen christlichen Podcast oder einen theologischen Podcast zu machen. Wir beide studieren ja auch noch. Wir sind auch noch auf der Suche. Wir werden jetzt hier keine fertigen Antworten liefern.
Genau, und ich glaube, wichtig ist, es geht nicht darum, den x-ten Podcast zum Christentum zu machen, von denen es schon viele gibt und die viele auch sehr gut sind, sondern eben, weil wir festgestellt haben, dass, was uns doch unterscheidet von vielen unserer KommilitonInnen auch, ist, dass wir wirklich kaum eigentlich was mit ChristInnen im Alltag so zu tun haben.
Ja, wie oft gehst du so in die Kirche?
Das sage ich lieber nicht. Nein, wobei das ja gar nicht so der Punkt wäre, aber so, dass die meisten bei uns im Studium dann doch irgendwie meistens in christlichen Kontexten sind und das bei uns halt tatsächlich nicht der Fall ist.
Ja, deswegen frage ich ja auch, wie machen wir jetzt weiter?
Ja, das ist die Frage. Na, wir könnten darüber reden, warum unser Podcast Die große Krisis heißt.
Dieses ist ein Zitat von Karl Barth, wenn ihr diesen Namen noch nicht kennt, einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Und er hat mit dem Titel Die große Krisis ein Kapitel überschrieben in seinem bedeutenden theologischen Werk, der Römerbrief von 1922. Jetzt könnte vielleicht Menschen, die Bibel schon mal gelesen haben oder kennen, würden jetzt vielleicht aufhorchen, der Römerbrief, das steht doch schon da drinne, das ist doch nicht erst von 1922. Das stimmt natürlich, der Brief an die Römer des Apostel Paulus steht schon im Neuen Testament, aber Karl Barth legt ihn nochmal neu aus und daher kommt der Titel Die große Krisis, das ist eine Überschrift und da wir, während wir das zusammen gelesen haben, uns auch schon ins Auge gefasst hatten, einen Podcast zu machen, dachten wir uns dann, ja, das wäre doch ein guter Titel. Imposant. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal nur die formale Seite, wo dieser Titel herkommt. Die inhaltliche Seite wäre genauer zu erläutern, da müssten wir vielleicht nochmal in das Werk hineinschauen. Aber das machen wir heute noch nicht. Lasse, was fällt dir denn dazu ein? Warum heißt unser Podcast Die große Krisis?
Naja, also mein Gefühl zumindest ist, dass, also jetzt mal abgesehen von so toxischer Religiosität, dass das Christentum so wahrgenommen wird oder Glaube eigentlich insgesamt als was dem Menschen doch irgendwie hilft. Also dass es was ist, was Menschen gut tut. Ich kenne auch viele AtheistInnen, die sowas sagen würden wie, ich kann zwar nicht glauben, aber sie verstehen, dass Glauben vielleicht den Menschen gut tut, die tatsächlich glauben. Und der Punkt, den Barth da macht, ist, das ist erstmal gar nicht so. Also er sagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, man kann den Glauben niemandem wünschen. Und das ist natürlich auch eine bewusste Provokation. Das, worum es geht, ist, dass mit dem Glauben etwas einhergeht, was eben nicht so einfach ist und nicht so ein nettes Gefühl bei einem schaffen soll, sondern womit tatsächlich etwas einhergeht, eine Art, wie man der Welt und dem Leben und den Menschen gegenübersteht.
Ja, und das auch eine große Unsicherheit mit sich bringt. Anders als der wahrscheinlich allgemeinen Vorstellung von wegen, also das einfachste Bild, was man ja hat von irgendwie Religiosität im Allgemeinen und auch vor allem christlicher Religiosität, dass die Leute sich sicher seien, dass sie nach dem Tod im Himmelreich wieder auferstehen würden.
Womit auch schon gewisse Probleme einhergehen, also man sollte da Religionskritik durchaus ernst nehmen, also das ist auch ein Thema, was uns wichtig ist. Ich meine, Karl Barth bezieht sich durchaus auf Feuerbach darin, dass natürlich immer das Problem der Projektion da ist. Menschen projizieren sehr viel in Gott hinein, aber vor allem sehr menschliche Dinge. Auf der einen Seite und natürlich auch von Karl Marx her, dass Religion dazu beiträgt, dass Menschen eben nicht die Verhältnisse in der Welt ändern.
Das Opium des Volkes.
Wie er das nennt, genau. Also ich will nicht leugnen, dass darin auch ein positives Moment liegt, in dem er irgendwie Religion ausdrückt, dass in der Welt was falsch läuft und damit auch eine Sehnsucht nach einer besseren Welt. Aber eben das wäre ernst zu nehmen und nicht einfach nur in den Jenseits zu transzendieren.
Ja, und das ist was, was momentan in der Theologie, glaube ich, auch eigentlich niemand mehr so richtig macht. Also Bild da zu machen von irgendwie der Auferstehung nach dem Tode und dass das quasi der wichtige Punkt wäre in der Theologie gerade. Es ist ja aber trotzdem noch das weit verbreitete Bild irgendwie im Christentum, was halt auch verständlicherweise sehr viel Skepsis hervorruft, weil man da ja nun Bilder macht von etwas, also jetzt sage ich schon Bilder, da gibt es ja das berühmte Bilderverbot, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück.
Um dich kurz zu unterbrechen, Bilderverbot heißt natürlich nicht nur, man soll nicht ein Bild von Gott in sein Zimmer hängen, sondern bedeutet eben auch wirklich, man soll sich keine Vorstellung von Gott machen, wie er genau ist.
Ja.
Weil darin immer die Gefahr liegt, dass man vor allem seine eigenen Vorstellungen in Gott hineinprojiziert. Und Karl Barth würde schon sagen, die Frage wäre natürlich, was Gott von einem will und nicht quasi sich seinen perfekten Gott hinzustellen. Und es gibt sicher auch Studien dazu, die zeigen, dass halt der Gott bei den Leuten immer entweder das Idealbild von sich selber ist oder irgendwas einem zeigen soll, was man selber nicht so gut kann. Also dass auf jeden Fall das Gottesbild sehr stark geprägt ist von einem selber. Und das natürlich tendenziell ein Problem ist. Theologisch würde man das Götzendienst nennen.
Und dann sind wir ja vielleicht, wie du gerade auch schon sagtest, bei auch einem Anliegen unseres Podcasts, die Religionskritik ernst zu nehmen.
Ernster zu nehmen als die ReligionskritikerInnen selber, wäre der Anspruch.
Und trotzdem quasi am christlichen, jüdisch-christlichen Gott festzuhalten, quasi. Also ein Thema Religionskritik. Anderes Thema, die Schriften, die Zeugnisse ernst zu nehmen, aber in einem irgendwie Schriftverständnis, was jetzt natürlich kein fundamentalistisches Schriftverständnis ist, von wegen das, was in der Bibel steht, ist alles Wort für Wort wahr und genauso geschehen. Und trotzdem diese Schriften trotzdem ernster zu nehmen und kritisch zu betrachten, kritischer als es so eine sogenannte historische kritische Methode zum Beispiel tut. Was ist die historisch kritische Methode?
Also im Zuge der Aufklärung haben evangelische Theologen angefangen, so, also versucht, den Kontext, den historischen Kontext der Schriften herauszuarbeiten und wollten damit eigentlich erstmal versuchen, die Bibel schon besser zu verstehen. Also das Anliegen wäre jetzt nicht, wie irgendwelche Evangelikale vielleicht sagen würden, dass die Bibel zerstören wollen. Das wäre so, wie zu sagen, dass Leute, die sich historisch mit Platon auseinandersetzen, deswegen Platon abschaffen wollen. Also das halte ich für Blödsinn. Aber ja, damit, mit dieser Vorstellung hat es natürlich auch angefangen, dass viele Sachen vielleicht nicht mehr so ernst genommen werden eben aus historischen Gründen. Und ich glaube, wir würden tendenziell eher einen Ansatz zu vertreten, so die historisch-kritische Forschung ernst zu nehmen, das im Hinterkopf zu haben, aber schon davon ausgehen, dass darin mehr steckt.
Dass sich da irgendwie eine Wahrheit in der Bibel wiederfindet.
Aber nicht im Sinne von einem historischen Bericht.
Nicht also, im Sinne von einem historischen Bericht. Und das ist quasi diese Gegenüberstellung von wegen, entweder ist es ein historischer Bericht und deswegen im Sinne von Realität wahr, oder es ist halt ausgedachter Quatsch, das wahrscheinlich nicht ganz trifft.
Also schon die Evangelien, denke ich, sind jetzt nicht Texte, die historisch exakt wiedergeben wollen, was Jesus zum Zeitpunkt XY getan hat, sondern es ist schon immer auch ein theologischer Text. Jeder Evangelist möchte auch mit seiner Darstellung Jesu etwas grundlegend Theologisches sagen. Und Das muss man ernst nehmen.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, weil es gibt ja dieses, die protestantischen vier Soli. Nee, Solae.
Solus Christus, da wäre Soli. Bei Sola Fide, Sola Gratia wäre Solae.
Ja, Soli, Solae.
Fairerweise muss man aber sagen, Luther hat nie in dem Lehrbuch die so aufgelistet, sondern das ist natürlich eine Rekonstruktion von Luthers Theologie.
Ja. Es gibt ein schönes Lied von Adriano Celentano, das heißt Soli. Aber das hat nichts damit zu tun.
Toll.
Aber schönes Lied, hört euch's an. Schöner Schlager, italienischer Schlager, toll. Das fiel mir nur gerade ein. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Wahrscheinlich nochmal abschließend zu dem Sola Scriptura.
Also, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, meinetwegen.
Weiß ich nicht. Wir müssen ja irgendwas sagen über protestantisches Christentum.
Naja, also bei Sola Scriptura, also wir können nicht einfach heutige Gegenüberstellung da zurückprojizieren. Wenn Luther sagt Sola Scriptura, dann bedeutet das in dem historischen Kontext erstmal, allein die Schrift gilt und die Tradition gilt nicht.
Ja,
weil
und das sagt er dann ja gegen die also, katholische.
Genau, in der römisch-katholischen Kirche galt halt Tradition und Bibel so nebeneinander. Und Luther macht halt den Punkt, nein, am Ende zählt das, was die Bibel sagt. Und das impliziert auch zum Beispiel, dass es keine Autorität geben darf, die einem erklärt, was da drin steht und den Anspruch erhebt, zwingend Recht zu haben. Und damit ist natürlich schon ein individuelles Verhältnis geschaffen zur Bibel, wo ich durchaus sehe, dass das vielleicht irgendwie auch damit zu tun haben könnte, dass Aufklärung mit dem Protestantismus historisch oft besser zusammenging als mit dem Katholizismus.
Ja.
Beziehungsweise halt Aufklärung in katholischen Ländern, wie jetzt in Frankreich, definitiv gegen das Christentum gerichtet war, was man jetzt in protestantischen Ländern in der deutschen Aufklärung bei Kant oder Hegel in dem Sinn nicht sagen kann.
Ja. Gleichzeitig ist die Aufklärung auch, wie sagen Adorno und Horkheimer, dialektisch zu betrachten, gerade auch aus protestantischer Sicht, weil schon meine Diagnose wäre, das ist natürlich jetzt auch, ich war nicht dabei, aber also, dass die moderne Welt, in der wir leben, natürlich auch aus der Aufklärung entsprungen ist und dass sich quasi aus christlicher Perspektive damit gewisse Probleme ergeben haben.
Ja,
also nicht nur aus christlicher Perspektive.
Die Probleme von Aufklärung zeigen sich natürlich dadurch im Protestantismus schlicht auch stärker als im Katholizismus. Katholizismus ist in beide Richtungen halt nicht so extrem. So, ich sag immer so sehr lapidar, so die beste Theologie ist protestantisch und die schlechteste auch.
Ja. Ja, also man sieht das ja an so Evangelikalen heutzutage in Amerika. Und darauf können sich ja eigentlich fast alle einigen hier, dass man die irgendwie scheiße findet. Aber das sind ja Protestanten.
So. Und das Ding ist, es wäre jetzt völlig verkürzt, das einfach irgendwie als reaktionäres Phänomen darzustellen, sondern an sich ist das ja sehr modern. Also das ist eine moderne, antimoderne Bewegung, die aber nicht darüber reflektiert, dass sie Voraussetzungen hat, die sehr modern sind. Die Art, wie über das Individuum gegenüber Gott gedacht wird, ist halt einfach eine moderne Vorstellung. Und also wie Evangelikale leben, auch wenn es ihr Anspruch ist, haben nicht Christen seit 2000 Jahren gelebt.
Nö.
Es ist eine moderne, sehr auch sehr mit dem Kapitalismus verbundene Art von Christentum.
Ja, das gelte es zu kritisieren.
Genau. Ja. Und auch, wenn wir beim Thema sind, Evangelikalismus ist nicht eine Konfession wie jetzt römisch-katholisch, sondern das ist natürlich schon ein, auch, ein, wie soll man sagen, einerseits beziehen sich Leute wirklich bewusst affirmativ drauf, um sich abzugrenzen. In den USA wäre das so ein Mainline Protestants, was irgendwie so Protestanten wie halt in Europa wären. Ja. Und andererseits ist es natürlich auch ein sehr stark negativ besetzter Begriff, so wie wir ihn jetzt gerade auch verwandt haben. Muss natürlich schon immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt durchaus auch so Strömungen wie Linksevangelikalismus oder so. Also das ist ein Begriff, der nicht sehr sauber ist und trotzdem, glaube ich, ist es notwendig, ihn zu benutzen, um eine bestimmte Strömung im heutigen Protestantismus zu bezeichnen.
Ja, also klar, das gelte es vielleicht auch noch zu differenzieren, aber ja, Evangelikale ist dann ja vor allem auch irgendwie so ein Schreckgespenst, was man da sich so aufmacht, ein Kampfbegriff quasi auch gegen sie, bloß dass nicht so viel gekämpft wird.
Ja, und das ist halt die am stärksten wachsende christliche Bewegung, das ist
der Welt.
Ja.
Ja.
So. Das jetzt auch, und sowohl in den USA als auch jetzt zum Beispiel in Brasilien. Ich meine, Brasilien ist klassisch katholisch, Bolsonaro ist evangelikal, das ist jetzt vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst. Und gerade in Südamerika ist Katholizismus tendenziell eher mit sowas wie Befreiungstheologie verbunden, während Evangelikale da wirklich ein großes Problem sein können.
Da fällt mir ja noch eine Sache ein. Vielleicht kennt ihr den Fußballspieler Roberto Firmino. Der hat jetzt eine Kirche gegründet in Brasilien, auch eine irgendwie evangelikale. Der ist und wird jetzt Pfarrer dort.
Kann man machen.
Kann man machen.
Muss man aber auch nicht.
Muss man nicht machen. Und über genau diese Fragen, was kann man machen, was muss man machen, was muss man nicht machen, werden wir auch viel reden. Jetzt sind wir irgendwie abgeschwoffen, weil ich irgendwie über die vier Soli, Solä des Protestantismus reden wollte. Was können wir dazu sagen, dass auch das Sola Scriptura, wie es quasi in der lutherischen, protestantischen Theologie dann weiterverwendet wird, sollte man kritisch betrachten.
Wichtig ist halt, so, es ist sowohl falsch, Luther quasi da als Fundamentalisten zu bezeichnen, und es ist aber halt auch falsch, ihn da irgendwie als Vordenker der historisch-kritischen Methode oder sowas zu sehen. Der Punkt ist einfach, dass das modernere, also spätere Vorstellungen sind. Fundamentalismus ist explizit ein modernes Phänomen. Um es an einem ganz klassischen Beispiel zu nehmen. Naja, also wenn es keine Evolutionstheorie gibt, wenn es im Grunde keine alternativen Theorien überhaupt zum Beispiel zur Schöpfungsgeschichte der Bibel gibt, ist es was ganz anderes dann, an diese Schöpfungsgeschichte wörtlich zu glauben, als wenn es vernünftige wissenschaftliche Theorien dazu gibt. So. Und deswegen ist es einfach was anderes, ob Luther im 16. Jahrhundert das erstmal so hinnimmt, was da steht, während es keine andere Theorie gibt, oder ob jemand im 21. Jahrhundert explizit sagt, nein, ich glaube, dass es exakt so war, wie das da steht, und ich lehne jede wissenschaftliche Theorie darüber ab.
Ja, und man muss da aufpassen, dass man also auch ganz allgemein nicht jetzt moderne Phänomene rückprojiziert auf also den Christen seit dem Jahre 0 quasi, seit dem Jahre 30,
wenn nicht. Naja, also 50, ich glaube, die ersten Jesus-Anhänger hier haben sich nicht als Christen bezeichnet.
Ja, es steht dann in Apostelgeschichte 10, glaube ich, steht zum ersten Mal das Wort Christen, aber vielleicht ist auch 12, die Bibelkunde NT, Neues Testament ist. Ein halbes Jahr her. Ich guck mal nach.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Es ist genau in der Mitte, 11. Apostelgeschichte 11, da werden die Christen benannt, die Worte wahrscheinlich von dem Evangelisten Lukas geschrieben. Der Man datiert das in der Forschung anscheinend auf das Jahr ungefähr 80, 90 nach Christus.
Lukas, auch geiler Typ, weil das Lukas-Evangelium ist das auf jeden Fall sozialkritischste Evangelium, und der hatet immer sehr gegen Reiche. Ja, das ist ihm ein wichtiges Anliegen.
Das ist auch uns immer noch 2000 Jahre später ein wichtiges Anliegen, gegen Reiche zu haten.
Ja.
Das werden wir auch hoffentlich viel tun.
Weil wir da einfach, vielleicht in dem Punkt sind wir dann doch Fundamentalisten. Es steht halt so, sorry. Naja, also schwierig. Die Aussagen über Reichtum in den Evangelien ist sehr eindeutig, auch durch eigentlich alle Evangelien hindurch. Nur bei Lukas ist natürlich noch stärker ausgeprägt. Während da jetzt, naja, also über Homosexualität steht da jetzt nicht so viel.
Ja.
Also deswegen ist es halt
interessant.
Ist es interessant, dass Leute bei manchen Sachen dann irgendwo einzelne Verse rausgraben und die dann super ernst nehmen und an einer anderen Stelle dann doch die Leute, die sich sonst für ganz fundamentalistisch halten, da dann doch eine Ausrede haben, warum sie jetzt nicht ihr Hab und Gut verkaufen und das Geld den Armen schenken. Was man als Fundamentalist tun müsste, wenn man die Bibel wörtlich nimmt.
Ja. Aber das passiert dann halt auch nicht. Also ich check das irgendwie nicht. Das ist nicht konsistent von vorne bis hinten.
Also der Punkt wäre ja zu sagen, jeder Mensch betreibt, der sich irgendwie in Verhältnis zur Bibel setzt, Cherrypicking. Tut ja. Jeder. So, ja, klar. Die Frage ist nur, wie reflektiert tut man das? Wie gut kann man begründen, dass man das so macht? Und ich glaube, der Unterschied von Fundamentalisten und vielleicht ein bisschen aufgeklärteren Christinnen und Christen ist, dass Letztere besser begründen können, warum sie vielleicht den Einsatz ernster nehmen als die anderen, während FundamentalistInnen immer behaupten würden, naja, sie nehmen das alles wörtlich, aber es ja faktisch trotzdem nicht tun.
Ja, ne, weil es auch, ja, zumindest auf der Wortebene ja auch viele Widersprüche gibt. Also auf der Satzebene, also im Alten Testament zum Beispiel.
Und in den, und es, in den, es gibt vier
Neuen Testament, über Jesus. Es gibt vier verschiedene Berichte über Jesus und das Johannesevangelium, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber berichtet da auch nochmal ganz anders drüber, auf jeden Fall. Und ich frage mich irgendwie ein bisschen, wie man das durchhält als Fundamentalist. Also das, was ist das für eine Form von Glauben, wenn man dann so, also wenn man der Meinung ist, dass das alles wahr ist, also Wort für Wort so geschehen ist und ich mich deswegen Wort für Wort genauso daran halten muss oder, also was auch immer das dann heißen soll, wie man sich dann da fühlt, wenn man zum Beispiel, also sowas, was du gerade gesagt hast, dass man all sein Hab und Gut den armen Leuten geben soll.
Und dann auf seinen Kontostand guckt.
Also das kann ja irgendwie nicht gehen. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich auf die Apostelgeschichte 11 zurückkam, ist, dass man jetzt vielleicht auch aufpassen sollte, den Leuten, die halt dann diese Schriften geschrieben haben und auch den gläubigen Christen im Mittelalter und später zu unterstellen, dass sie alle sehr, sehr dumm waren.
Sind sie nicht. Also
man kommt ja immer mit diesem Gedanken von wegen, die waren alle sehr, sehr dumm und haben das irgendwie nicht richtig gecheckt und dann waren sie unter dem großen Joch der Kirche.
Also solche Dinge wie, dass im Mittelalter alle unter dem Joch der Kirche waren, natürlich ist das auch wahr. Das stimmt in einem gewissen Sinne schon.
Aber das waren ja trotzdem alles Leute, so, die halt so gelebt haben und sich da vielleicht auch mal Gedanken gemacht haben über Dinge oder
ja,
sowas.
Ja, und es ist halt immer sehr vermischt mit so vulgären Geschichtsvorstellungen, es geht halt alles immer nicht so ganz auf. Es ist schon sehr viel auch so Mythen über, gerade wie im Mittelalter irgendwie die Leute gelebt haben.
Ja, und das dann, worauf ich vielleicht noch darauf zurückkommen wollte, ist, dass auch da so ein Schriftverständnis, dass man quasi Sachen vielleicht auch als Gleichnisse und irgendwie als Metaphern und irgendwie so schon auch vielleicht wahrgenommen hat.
Naja, also Origenes ist ja noch vor dem Mittelalter und selbst ja. Da gibt es schon Diskussionen darüber, wie wörtlich das zu nehmen ist.
Ja, und gerade in der katholischen Kirche waren, wie du ja vorhin schon auch sagtest, waren die biblischen Schriften ja jetzt nicht die einzige maßgebliche Quelle irgendwie für Spiritualität oder halt für das Leben so im Endeffekt. Und dass da die Vorstellungen quasi ja doch dann sehr einfach manchmal sind, von wegen, die Leute waren alle sehr, sehr dumm und haben alle sehr, sehr daran geglaubt oder gedacht, gewusst, in dem Zusammenhang, dass die Welt an 7 Tagen erschaffen wurde und dass das alles Wort für Wort irgendwie so stimmt. Und von der Kirche dann halt denen das eingetrichtert wurde. Und dann kam quasi die Aufklärung, die endlich
Licht in diese dunkle Welt gebracht hat.
Und
Rassismus und Kolonialismus und Imperialismus und Kapitalismus. Lauter ganz, ganz tolle Sachen.
So, dann haben wir das geklärt. Die Leute im Mittelalter waren nicht alle dumm. Ja, eigentlich wollte ich ja ein bisschen was zu mir noch erzählen. Ich bin Augustinus. Ich komme tatsächlich aus einer Pfarrersfamilie. Dann mit den Teenagerjahren war es dann erstmal für mich vorbei mit Christentum. Da ging es dann irgendwie mit Rebellion und Punk los. Das hat sich dann auch eine Weile irgendwie so durchgezogen. Aber weswegen ich das vor allem erzähle, ist, dass ich dann doch und vielleicht auch quasi in dieser Ablehnung während meiner dann wilden Jahre dann doch gemerkt habe, dass das mich wahrscheinlich nicht loslässt im Endeffekt. Also, dass ich doch ein gläubiger Christ bin, ob es jetzt nur an meiner Sozialisation liegt, das würde ich gerne bezweifeln. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber dass das mich schon angeht und irgendwie unbedingt angeht. Und deswegen habe ich dann entschieden, mich auch dem Theologiestudium zu widmen und auch tatsächlich innerhalb des Studiums und dann vor allem den Gesprächen mit dir, die wir außerhalb des Mikrofons schon oft geführt haben, halt auch wirklich gemerkt, dass das, dass ich ein gläubiger Christ bin. Und was das heißt, das versuche ich wohl jetzt mein Leben lang rauszufinden. Aber auch zu praktizieren.
Okay. Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen was zu mir. Ich bin Lasse. Ich bin, komme aus Schwaben, auch wenn man das nicht überall so laut sagen darf. Aber es ist leider so. Oder ist vielleicht auch
so
glücklicherseits.
Schlimm?
Ja. Genau, auf jeden
Jesus
Fall.
Jesus Christus ist auch für die Schwaben gestorben.
Das ist korrekt. Genau. Ich komme aus der schönen Stadt Ravensburg in Oberschwaben. Ganz in der Nähe vom Bodensee.
Da kommen die Spiele her.
Genau. Und ich wurde tatsächlich nicht getauft als Baby. So, meine Eltern waren irgendwann mal katholisch und sind, keine Ahnung, mit Anfang 20 ausgetreten, so wie das normale Menschen machen. Und dann
Grüße gehen raus an die normalen Menschen da draußen.
Und dann habe ich mit 11 irgendwie, ich habe es neulich sogar mal nachgucken müssen für irgendwas, mit 11 tatsächlich habe ich mich entschieden, dass ich mich taufen lassen will. Und ja, meine Eltern sind dann damals mir in die evangelische Kirche eingetreten, aber naja, also ich weiß tatsächlich nicht so richtig, woher das kam. Also es war jetzt keine mir nahestehende Person damals sonderlich gläubig oder hat mich da stark inspiriert. Naja, mit Luther würde man halt sagen, der Glaube wurde mir geschenkt, aber ich weiß es nicht so. Ich würde da jetzt auch nicht irgendwelche riesigen mystischen Theorien dazu aufbauen. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall war das dann so. Habe ich ganz normal Konfirmation gemacht, aber ich war jetzt nie so in großen christlichen Kontexten unterwegs. Ich bin dann auch irgendwann mal mit 18, 19, keine Ahnung, aus der evangelischen Kirche ausgetreten, habe damals vor allem viel Nietzsche gelesen, was mich irgendwie auch überzeugt hat. Und dann habe ich irgendwann in Köln mal Philosophie und auch Geschichte studiert. Und irgendwie hat mich, vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie bei dir, mich der Glaube dann doch nicht losgelassen. Also ob ich wollte oder nicht, irgendwie bin ich doch gläubig geblieben. Und so nach und nach habe ich mich doch wieder mehr damit auseinandergesetzt und schon gemerkt, dass das irgendwie was ist, was ich für richtig halte. Und habe dann irgendwann entschieden, nach 9 Semestern Philosophie und Geschichte abzubrechen, gegen jede bürgerliche Vernunft, und bin nach Leipzig gezogen und habe angefangen, Theologie zu studieren.
Ja, das ist ja vielleicht schon interessant, dass wir beide auch Philosophie schon studiert haben. Du wahrscheinlich etwas beflissener als ich tatsächlich. Aber ich auch ein paar Semester, wie viele waren es am Ende? Ich glaube 8, dann wurde ich rausgeschmissen. und wir ja anscheinend beide irgendwie dann irgendwie gecheckt haben, dass das ja irgendwie nicht ausreicht. Also, und ich will das jetzt nicht generalisieren auf, ihr solltet alle aufhören, Philosophie zu studieren.
Ja, und man sollte dieses, es reicht nicht aus, nicht falsch zu verstehen. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir irgendwie, wir brauchen nicht Religion für die Erklärung der Welt, sondern wirklich eher für die Erklärung von Gott. Also, Philosophie ist, glaube ich, schon hinreichend, um die Welt in einem gewissen Sinne zu verstehen.
Ja.
Aber das wäre jetzt auch ein Thema, was sehr schwierig ist, was man durchaus auch mal besprechen könnte. Also,
ja, aber ich meine ja das Interessante, als dann doch sich erneut oder immer noch als gläubiger Mensch zu verstehen, das kann einen natürlich nicht, also muss einen natürlich nicht dran hindern, Philosophie zu betreiben. Sollte es vielleicht auch nicht. Aber also, dass wir da beide ja irgendwie die Erfahrung gemacht haben, Jesus hat irgendwas mit uns zu tun.
Ja.
Oder wir haben irgendwie was mit Jesus zu tun.
Ich glaube schon eher Ersteres.
Schon eher Ersteres.
Sollte sich da jetzt selber nicht so überschätzen.
Wollte ich jetzt auch nicht. Das war jetzt nur eine sprachliche Verquickung, weil man dann ja selber nicht so genau weiß, was.
Jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Nerven gehen.
Ja, vielleicht gehen wir euch bald wieder auf die Nerven. Und Gott sei mit euch.
Gott sei mit euch.
Ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Die große Krise.
Ach so,
und wenn ihr natürlich eine Frage habt oder ein Thema habt, was ihr gerne besprochen haben wollen würdet oder vielleicht sogar mit uns besprechen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Und die E-Mail-Adresse lautet diegroßecrisis@googlemail.com. Große mit SZ geschrieben, aber nicht mit dem Buchstaben SZ, sondern mit den beiden Buchstaben SZ.
Steht auch in der Beschreibung, bevor wir uns hier jetzt verkünsteln.
Okay. Ja, also da besprechen wir gerne mal irgendwelche Themen, die irgendwas mit Christentum, Religion zu tun haben, die euch vielleicht auf der Seele brennen oder die ihr nicht so ganz verstanden habt, dann können wir da gerne drüber reden. Danke.